Guten Morgen. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Und das möchte ich tun mit einem Vers aus Epheser 2, und zwar 5b und 6. Das ist auch ein Teil des Predigttextes. Und da steht: Aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod erweckt und in sein himmlisches Reich versetzt. Aus lauter Gnade. Gnade ist ein zentraler Aspekt auch in der Reformation gewesen. Martin Luther hat den Begriff der Gnade, na, ich will nicht sagen neu definiert, aber er hat ihm noch ein besonderes Gewicht zugemessen. Im heutigen Gottesdienst wollen wir das Thema Gnade weiter aufgreifen. Vom Tod erweckt, das ist ein anderer Aspekt in diesem Vers, den ich gerade vorgelesen habe. Jesus Christus ist gestorben. Er hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden. Und daran erinnern wir uns im Abendmahl. Und das Abendmahl werden wir heute auch im Rahmen des Gottesdienstes feiern. Zuvor aber noch ein paar Informationen aus dem Gemeindeleben. Heute Nachmittag um 15 Uhr ist wieder offenes Wohnzimmer. Und zwar bei Familie von Dewitz. Vielleicht könnt ihr mal kurz aufstehen, damit man weiß, wo man hinfahren muss. Das ist also Familie von Dewitz und herzliche Einladung an alle. Es ist eine gute Gelegenheit, die Gemeinde oder die Mitglieder der Gemeinde etwas näher kennenzulernen. Dann findet am Mittwoch, am 16. November, in der Marienkirche ein Buß- und Betagsgottesdienst statt, und zwar mit Peter Strauch. Peter Strauch wird vielen bekannt sein, ehemaliger Präses im Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Dann noch herzliche Einladung zur Gemeindeversammlung am 22. November, 20 Uhr hier im Gemeindehaus. Ich hatte eben gesagt, vom Tod erweckt. Heute ist Ewigkeitssonntag. Am Ewigkeitssonntag gedenken wir den Toten. Aus unserer Gemeinde ist im letzten Jahr niemand verstorben, aber vielleicht haben Sie einen Freund, einen Verwandten, einen Bekannten verloren. Auch hier gilt, Gott ist in solchen Situationen bei uns. Er stützt uns, er trägt uns. Ich habe das durchaus selbst auch schon erlebt. Aber es gibt auch freudige Ereignisse bei uns in der Gemeinde, und zwar zum Beispiel Geburtstage. Und heute hat jemand Geburtstag, und zwar ist das Rudolf Hesse, und er ist 84 Jahre alt geworden. Und vielleicht kannst du mal kurz aufstehen, Rudolf. Und ich möchte nochmal ganz persönlich dir und auch deiner Familie diesen Vers zusprechen. Aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Nimm bitte liebe Grüße mit an deine Frau und wir denken an euch. Und ich denke, das ist so ein wichtiges Ereignis und gerade heute war der Geburtstag, dann sollte man das auch mal erwähnen. So, jetzt bin ich mit meinem Informationsteil im Grunde am Ende. Und wir singen jetzt gleich ein Lied. Aber dieses Lied ist ein sehr altes Lied. Ich habe mich früher als Kind immer gefragt, warum muss man Lieder singen, die schon 300, 400 oder 500 Jahre alt sind? Es gibt doch genug neue Lieder. Aber der Text dieses Liedes ist doch sehr prägnant und er trägt nach wie vor. Wir können ja mal das Bild anmachen. Man sieht hier eine Burg, die steht auf einem Berg und diese Burg ist aus dem 13. Jahrhundert. Die steht immer noch da. Ich glaube, die wird auch noch ein paar hundert Jahre überleben können. Und in diesem Lied, was wir gleich singen werden, Ein feste Burg ist unser Gott von Martin Luther, deswegen dieser Bezug zur Reformation auch, wird das sehr stark ausgedrückt. Da wankt nichts, da kommt nichts ins Schwanken. Gott ist der, der fest ist und auf den wir uns verlassen können. Und jetzt wollen wir gemeinsam singen, Ein feste Burg ist unser Gott. Wir sammeln die Kollekte ein.
gibt uns immer auch wieder Gelegenheit, neue Geschwister in unserer Gemeinde aufzunehmen. Geschwister nicht durch leibliche Abstammung, aber Geschwister durch Jesus Christus, von dem die Bibel ja sagt, dass er der Gemeinde Menschen hinzutut, um sie seinem Leib zuzutun, einzugliedern in die Gemeinschaft der Glaubenden. Und die Abendmahlfeier ist natürlich bestens geeignet, dies auszudrücken, denn in der Mahlfeier sind wir ja ein Leib. Das sagen wir in der Abendmahlsliturgie auch ausdrücklich. Ein Leib ist es, darum sind wir die vielen ein Leib. Menschen, die zum Glauben kommen, Menschen, die getauft werden, werden damit eingegliedert in den Leib des Herrn. Und dies feiern wir auch in diesem Gottesdienst. Und ich bitte die Irene nach vorne zu kommen und das Ehepaar Bieberstein. Und dazu auch noch den Norbert, aber die werden nicht aufgenommen, die gehören schon länger dazu, Norbert Vogel und den Raimund Hermann. Wenn wir neue Geschwister in die Gemeinde aufnehmen dürfen, ist es immer so, dass wir uns vorher schon begegnet sind. Wir haben Gespräche geführt, wir haben uns ausgetauscht über das, was euch am Glauben an Jesus Christus wichtig ist. Und ich habe euch jeweils einen Bibelvers ausgesucht. Der erste aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, 22 und 23 für dich, Irene. Alles hat Gott ihm, Christus, unterworfen. Ihn aber, den Herrn, über alles gab er der Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib. Er, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Liebe Irene, du hast der Gemeinde gesagt, dass sich die Fülle deines Leibes erhöhen wird, vergrößern wird. Du erwartest ein Kind und darüber freuen wir uns total. Also es kommt auch da etwas dazu und dein Mann, ich weiß gar nicht, ob er heute Morgen auch hier ist, das ist, ihr seid verheiratet und das ist schön, dass ihr beide ein Kind erwartet. Von dieser Fülle in einem anderen Sinne sagt uns das Evangelium, dass Jesus hier in diesem Text eben etwas vollendet. Und Vollendung, das ist etwas, was wir hier noch nicht erfahren, aber in Jesus Christus ist uns diese Vollendung schon verheißen. Denn ihm, dem Jesus, dem Herrn, ist alles zu Füßen gelegt. Das sagt dieses Bibelwort. Und wenn ihm alles zu Füßen gelegt ist, sind es auch die Dinge unseres Alltags, die Sorgen unseres persönlichen Lebens, aber auch das, was eine werdende Mutter befassen mag im Blick auf die Welt und ihre Entwicklung. Christus ist der Herr, das Haupt, und er ist der König über diese Welt und in deinem persönlichen Leben. Wir freuen uns sehr, dass du an Bord kommst. Dankeschön. Ja, liebe Manuela, lieber Christian Bieberstein, ihr beide bekommt als Ehepaar ein gemeinsames Bibelwort. Und zwar aus dem Timotheusbrief. Gott hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor Zeit der Welt. Das passt sehr gut zu diesem heutigen Gottesdienst, aber es hat auch was mit Gemeindezugehörigkeit zu tun. Selig gemacht, berufen mit einem heiligen Ruf. Ihr habt diesen Ruf Jesu gehört. Nicht wir haben da gerufen, sagt, nun kommt aber mehr Mitglied werden und also und so, sondern Jesus Christus hat euch gerufen. Und zwar zum Glauben an ihn und nach seinem Ratschluss. Und, so wird es hier gesagt, nach seiner Gnade. Zugehörigkeit zu Jesus ist ein Geschenk Gottes an uns. Und ich glaube, Zugehörigkeit zu einer Gemeinde ist auch ein Geschenk Gottes, die uns gegeben ist, dieses Geschenk durch Christus schon vor aller Zeit. Das ist eine großartige Berufung, eine wunderbare Verheißung und wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns hier Gemeinde gestalten und leben wollt. Ihr kommt schon lange dazu, aber jetzt ist es für euch so geworden, dass ihr sagt, neben der lauten Stimme des Herrn, der ruft, ihr seid meine Kinder, gab es noch eine leisere Stimme, die sagte, werdet Teil dieser Gemeinde und ihr seid dem gefolgt und wir freuen uns sehr darüber. Herzlich willkommen. Danke. Aufnahmegespräche werden immer von zwei Ältesten oder einem Ältesten und einem Gemeindeglied geführt. Und in diesem Fall ist das Raimund und Norbert. Und ich bitte die, für unsere neuen Geschwister zu beten, bitte die Gemeinde dazu aufzustehen.
Ja, lieber Vater, ich möchte dir danken für Irene. Ich möchte dir danken, dass du ihr gezeigt hast, dass nachdem sie ja schon viele Jahre in der FEG Lüdenscheid Mitglied war, dass die Mitgliedschaft jetzt hier in Dortmund weiter fortführt. Ich möchte dir danken, dass ihr das so deutlich geworden ist. Und ich möchte dich bitten, dass du sie segnest. Dass du sie segnest hier in der Gemeinde, dass sie schnell in die Gemeinde kommt, aber vor allen Dingen, dass sie in dieser Gemeinde eben auch weiter wachsen kann. Weiter auf dich hinwachsen kann und einfach immer mehr dich auch in ihrem Leben dann lebt. Ich möchte dir danken für das Baby, was jetzt auf die Welt kommen wird in einiger Zeit. Ich möchte dich bitten, dass du sie und das werdende Kind segnest und dass du alles Gute auch dafür gibst. Hab Dank, dass du Irene, das Kind und ihren Mann liebst und segne sie. Amen.
Ja, Vater im Himmel, wir freuen uns sehr, dass wir immer wieder bedenken können, dass dein Sohn Jesus Christus die Gemeinde gründet und dass wir dein Leib sein dürfen. Danke, dass das ein großes Geheimnis ist und danke, dass Christian und Manuela jetzt wirklich von dir zu unserem Leib dazugefügt wurden. Und danke, dass wir wissen, dass du uns einfach für diesen gemeinsamen Weg jetzt zusammengestellt hast. Und ich bitte dich, dass sie das auch besonders erleben können. Du hast sie hier hingeführt und du hast etwas vor mit ihnen in unserer Gemeinde. Und du willst sie auch hier segnen und beschenken, einfach durch uns als ihre Geschwister. Ja, und dafür möchte ich dir herzlich danken, Herr, dass wir als deine Kinder, als deine Geschwister zusammengestellt sind und dass wir wirklich merken, wir sind miteinander verbunden. Und ganz besonders auch, wenn wir heute noch das Abendmahl feiern, dass du uns wirklich durch deine Gnade verbindest. Und das bitte ich auch für sie, Herr, dass sie das immer als ihren festen Grund in ihrem Leben ja erkennen, begreifen und immer besser auch verstehen, dass deine Gnade wirklich unverrückbar ist und dass sie jeden Tag neu ist. Danke, dass wir davon leben dürfen und danke, dass du unser Vater und unser Gott bist. Ja, und so segne ich euch im Namen unseres Herrn Jesu Christi und die Gnade unseres Herrn Jesu und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen.
Amen.
Alles Gute.
Ihr kriegt noch eine Überraschungstüte. Grüßen. Schönen Grüße auch.
Wir singen zusammen ein Lied, Allein deine Gnade genügt. Thank you.
Liebe Gemeinde, der 31. Oktober, der Reformationstag, liegt schon hinter uns. Und doch schien es uns in der Gottesdienstvorbereitung sehr gut und sinnvoll, diesen Aspekt der Reformation noch einmal hervorzuheben und in Verbindung zu bedenken, auch mit der Mission der christlichen Gemeinde. Dazu habt ihr einen Predigttext auf eurem Blatt in Händen, Epheser 2, 1 bis 10. Ich gehe diesem Text in meiner Predigt nach und werde auf die einzelnen Verse unterwegs eingehen. Gottes Reformprogramm, das war mein erster Gedanke, als ich diesen Abschnitt las. Vers 1, auch ihr habt an diesem Leben teil, an dem Leben, nämlich das durch Jesus Christus gegeben ist. In der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt nach dieser Art der Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Früher, sagt Paulus, war es so, dass ihr dieser Welt unterstand, dass ihr diesem Leben folgt, dass ihr lebtet wie alle Menschen um euch herum auch. In der christlichen Gemeinde ist das immer wieder ein Thema gewesen und Paulus schreibt dies ja an die Gemeinde in Ephesus. Und Martin Luther war damals Pfarrer in Württemberg, als ihm dies sehr bedeutsam wurde für seine Gemeinde in Württemberg. Und deswegen hat er in diesen Jahren auch manche Schrift veröffentlicht, die der Gemeinde Gottes etwas sagt in diesem Sinn. Was bedeutet es, herausgelöst sein von Christus, in das Licht Gottes gestellt zu sein? Aber diese Reformation, die Gott in dem Martin Luther angestoßen hat, war nicht die erste Reformation. Luther war auch nicht der erste Reformator, sondern es war damals eine Zeit, wo viele Menschen, auch viele Christen spürten, dass die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu in Wehen lag, dass sie sich verfremdete, dass sie das Wesentliche des Glaubens zunehmend verlor. John Wycliffe, der 1370 in England wirkte, war ein solcher Reformator, der ganz ähnliche Akzente setzte wie dann eben später Martin Luther. Und von John Wycliffe beeinflusst und geprägt war Jan Hus, der im 14. Jahrhundert wirkte, dann später als Ketzer verbrannt wurde. Er war beeinflusst von John Wycliffe und verfolgte seine Ideen in Prag und stieß da eine Reformbewegung an. Aber keine dieser Reformbewegungen war so mächtig und so durchgreifend wie die, die in Deutschland und damaligen Kaiserreich durch Martin Luther angestoßen wurde. Und das lag nicht zuletzt daran, dass die politischen Verhältnisse so waren, wie sie waren. Es lag auch daran, dass sich die Zustände in der Kirche weiter verschlechtert hatten und dass das Volk außerordentlich unzufrieden damit war. Für Luther persönlich war es aber die Entdeckung unseres Predigttextes, in dem hier von der Gnade Gottes die Rede ist. Gott hat Erbarmen mit uns gezeigt, Vers 4. Gott ist reich an Erbarmen, er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Das war für Martin Luther die Entdeckung seines Glaubens, weil Gottes Gerechtigkeit, das hatte er zuvor immer gehört, als eine furchtbare Drohung eines Gottes, der über allem wacht, der immer straft und immer genau hinschaut, was man tut. Und also der Mensch dafür zu sorgen hatte, dass er diesem Gottesgericht nun standhalten könnte. Gottes Gerechtigkeit war für Martin Luther strafende Gerechtigkeit, eine austeilende Gerechtigkeit. Jeder bekam das, was er verdiente. Und das war nicht gnädig, sondern das war im Sinne Jesu unbarmherzig. Denn kein Mensch kann vor dem Urteil Gottes bestehen. Auch heute denken viele Menschen so von Gott. Es ist eine austeilende Gerechtigkeit. Jeder bekommt das, was er verdient. Aber das ist nicht das Evangelium. Die Reformation von Martin Luther war, dass das Neue des Glaubens allein durch Gnade geschenkt wird. Vers 8, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben, ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Also nicht Eigenverdienst, nicht eigene Werkgerechtigkeit, sondern sie ist Gottes Geschenk. Punkt. Für Martin Luther, wie für alle Christen, ist die Taufe Wendepunkt im Leben von Menschen gewesen. Und das berührt den Aspekt der Mission. Wenn Gott Reformprogramme feiert und startet, dann bedeutet das für Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, zunächst einmal, dass er in ihnen Glauben weckt. Und den Anfang des Glaubens markiert die Taufe. Das ist der Wendepunkt im Leben von Menschen anderer Religionen und auch von Menschen anderen Glaubens. Dies war zur Zeit Martin Luthers selten. Denn die Menschen waren ja alle getauft, sie waren alle Mitglied der römisch-katholischen Kirche und auch der Horizont Luthers endete an den Grenzen des Großrömischen Reiches. Und also war für ihn nicht Mission das Thema, sondern für ihn war Reformation das Thema. Es ging darum, dass die Menschen sich erneut Gott zuwandten, dass die getauften Menschen eine Erneuerung ihres Glaubens erfuhren, dass sie die frohe Botschaft des Evangeliums ins Herz bekamen. Gottes Reformprogramm aber beinhaltet immer beides. Und wenn wir als Gemeinde, und so ist dieser Gottesdienst ja auch überschrieben, über Erneuerung nachdenken, dann meinen wir damit immer Mission und Reformation. Beides gehört in der Gemeinde Jesu zusammen. Wir laden Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, zum Glauben an diesen Herrn ein, aber wir wissen, wer zum Glauben gefunden hat, muss diesen Glauben je neu reformieren, erneuern. Mission, Reformation, das ist das Reformprogramm Gottes für seine Gemeinde. Paulus sagt, früher wart ihr manipulierte Menschen, manipuliert von und der Art, dass ihr lebtet, Vers 2, dass ihr lebtet nach der Art dieser Welt. Und ihr wart einer Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Paulus setzt also bei der Mission der Heiden an und er sagt, früher wart ihr Menschen, die von Jesus Christus, von dem Glauben, der im Alten Testament schon bezeugt wird, von Yahweh, dem einen wahren Gott, wusstet ihr nichts. Paulus spricht im Epheserbrief zu Menschen, die vielen Göttern folgten. Menschen, die aus allen möglichen Vorstellungen zusammengekommen waren in dieser damaligen Weltstadt und alle quasi ihre religiöse Prägung mitbrachten. Viel Götterei war üblich, Aberglaube war üblich und manches von dem, was wir heute Esoterik nennen, war damals genauso üblich. Paulus sagt, diese Menschen laden wir zum Glauben an Jesus Christus ein. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich bin auch einer, der durchaus an Gott glaubt, aber nicht an diesen einen Gott, sondern irgendwie wird es da vielleicht irgendwas geben. Wenn du vielleicht auch glaubst, dass möglicherweise die Sterne einen Einfluss auf dein Leben haben oder andere Mächte, die unsichtbar sind, dann ist die Verkündigungsbotschaft an dich. Es gibt nur einen Herrn, es gibt nur einen Glauben und eine Gnade in Jesus Christus. Das ist die missionarische Einladung Jesu. Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat, das wir feiern im Abendmahl. Gestorben zur Vergebung der Sünden. Und wenn Jesus so für uns gestorben ist, dann haben wir ihn darum nicht gebeten, sondern er hat das von sich aus für uns getan. Gottes Gerechtigkeit, das hat Luther erkannt. Die Gerechtigkeit Gottes ist keine Strafende, die alles nachzählt, sondern Gottes Gerechtigkeit besteht darin, dass sein Recht die Gnade ist. Das ist Gottes Recht. Und das richtet er auf, entgegen allen anderen Religionen und Gottesvorstellungen. Früher, sagt Paulus in diesem Text, wart ihr manipuliert durch das Fleisch. So heißt das im Grundtext. Hier steht Vers 3, so wie sie haben wir alle früher gelebt. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen. Im Grundtext steht da, wir haben uns vom Fleisch leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Fleisch meint bei Paulus immer eine Totalbestimmung des Menschen. Also eine Totalbestimmung unserer Existenz. Etwas, was nicht nur unsere Triebveranlagung betrifft. Bei Fleisch denken sehr viele Menschen, vor allem Christen, immer an Sexualität. Das ist bei Paulus aber viel weiter. Fleisch, selbstsüchtiger Wille, das beeinflusst unser Verstand, unsere Gedanken, unsere ganze Gefühlswelt. Die Art und Weise, wie wir denken, wie wir die Welt anschauen, welche Gesinnung wir in uns tragen. Es ist die Art unseres Verhaltens. Es drückt sich aus in unseren Taten. Und es ist ein Zeugnis unseres Gewissens, das ausgeprägt ist nach den Geboten Gottes oder eben nicht. Früher, sagt Paulus, habt ihr alle so gelebt, euren selbstsüchtigen Wünschen seid ihr gefolgt, habt euch davon leiten gelassen. Und darum waren wir alle anderen Menschen nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Strafgericht Gottes war für Martin Luther das große Thema und die Frage, die natürlich da stand, wie kommen wir denn heraus aus dieser Zwickmühle, wenn wir dem zustimmen müssen, dass wir das Unsere nur suchen, wenn wir dem heute vielleicht übertragen auf unsere Wirklichkeit sagen müssen, ja wirklich, wir folgen der Begierde des planenden Verstandes, zum Beispiel durch Renditezockerei, durch Spekulationsgeschäfte auf Kosten ganzer Nationen. Wir folgen dem aber auch durch Verschwendungssucht, durch Ausbeutung, durch den unbedingten Willen zum materiellen Wohlstand als Maxime unseres Handels. Wir folgen dem durch Gier und Geiz. Wenn wir dem also zustimmen müssen, weil wir einfach wachen Auges in die Welt hineinschauen und vielleicht auch in unser persönliches Leben, wie kommen wir dann also dort heraus und entgehen dem Gericht Gottes? Jetzt, sagt Paulus, seid ihr motiviert durch eine neue Totalbestimmung. Und diese neue Totalbestimmung, diese neue Existenz ist begründet durch Jesus Christus. Ihr seid, so sagt er es, mit Christus auferweckt. Jesus, der starb, ist von den Toten auferstanden, lebt beim Vater im Himmel. Und Paulus sagt jetzt, ihr Christen seid auferweckt. Vers 6. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Das ist ein Spitzensatz des Evangeliums. Ihr seid in den Himmel schon eingesetzt. Alle, die wir hier heute Morgen sind, alle, die wir zum Abendmahl nachher kommen werden und im Glauben an die Vergebung durch Jesus Christus, an den Sohn Gottes diesmal feiern. Alle, die wir dies im Glauben feiern, sagt Paulus, seid schon in den Himmel Gottes eingesetzt. Ihr habt bereits den Platz im Himmel Gottes eingenommen. Nicht aus eigener Kraft, sondern als Geschenk. Wenn wir diesen Platz eingenommen haben an der Seite Gottes, dann wirkt das für uns zunächst einmal übertrieben. Denn noch sind wir ja hier und vielleicht hast du das heute Morgen schon gemerkt. Steigst aus dem Bett aus und du merkst, Mensch, ich habe Rücken. Dann weißt du, ich bin noch hier. Und dennoch ist dies wahr. Jetzt habt ihr euren Platz an der Seite Gottes bereits eingenommen. Paulus beschreibt dies, um uns zu motivieren. Jesus sagt einmal, wer zur Rechten Gottes sitzen wird, das ist allein Gottes Urteil vorbehalten. Darüber habe ich gar keine Macht, sagt Jesus seinen Jüngern, als die mal darüber stritten, wer denn nun zur Rechten Gottes links und rechts von ihm sitzen würde. Und natürlich will Paulus sich diesem Wort Jesu nicht widersetzen oder dagegen sprechen. Paulus nimmt dieses Urteil Gottes über uns aber voraus, mit der Absicht, die Glaubenden uns zu motivieren. In Kolosser 3, Vers 2, der Epheserbrief und der Kolosserbrief hängen eng zusammen. Und in diesem Kolosserbrief sagt Paulus einmal, trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist, nicht nach dem, was unten ist. Das ist die Motivation, um die es ihm hier auch geht. Trachtet nach dem, was oben ist. Bedenkt, dass ihr schon bei Gott seid, mit ihm verbunden. Die Mahlfeier sagt es, ihr seid schon eingegliedert in den Leib des Herrn. Ihr nehmt Brot und Wein, ihr habt diese Gemeinschaft mit dem Herrn. Ihr seht das, ihr schmeckt das, es ist Realität. Und natürlich wusste Paulus auch, dass zwischen dem auferweckten und auferstandenen Christus und den auferweckten Christen eine Differenz besteht. Aber das Ziel des Glaubens und der Glaube an die verändernde Kraft in uns zieht uns nach oben. Glaube an die verändernde Kraft in uns zieht uns nach oben. Und zwar derart, dass wir uns hier unten im Leben bewähren. Christlicher Glaube ist nicht so eine Art Paternoster, beam mich ab, Scotty, ich bin weg. Und was hier unten läuft, ich sitze ja eigentlich schon im Himmel. Nein, für Martin Luther war die Reformation sehr real, sehr handgreiflich, denn er sah das ganze Elend der Menschen um sich herum. Er sah auch, wohin ein verführter Glauben, durch verführender Glauben Menschen führen kann. Paulus sagt, zwischen uns und Jesus Christus gibt es einen eklatanten Unterschied. Aber dass wir um den Herrn im Himmel wissen, zieht uns zu ihm hin und das hat eine Auswirkung auf unsere Lebensgestaltung hier. In der dritten reformatorischen Hauptschrift, Martin Luther hat ja einige Schriften geschrieben, und in einer dieser Hauptschriften von ihm, von der Freiheit eines Christenmenschen, da thematisiert Luther diese evangelische Freiheit, die Paulus hier nur skizziert. Und Luther stellt in dieser Schrift fest, dass ein Christ immer in zweifacher Hinsicht lebt. Nämlich einmal im Blick auf Gott und zum anderen im Blick auf die Welt. Im Blick auf Gott, sagt Luther, leben wir, indem wir mit dem Herzen und mit dem Verstand erfassen, dass wir Gott durch Gott allein aus Gnade gerechtfertigt sind und leben. Dass wir also im Herzen und im Verstand dieses Geschenk Gottes annehmen. Das ist unser Blick auf den Herrn, der Blick aufs Kreuz, Blick auf Kelch und Brot. Und deshalb, sagt Martin Luther, ist der Glaube von jedem Werk frei. Man kann sich den Himmel nicht verdienen. Gute Werke schaffen uns kein Verdienst bei Gott. Das ist die eine Blickrichtung. Aber zu der Freiheit des Christenmenschen, sagt Luther, gehört auch der Blick in die Welt. Denn wir leben noch in dieser Welt. Und im Blick auf die Welt leben Christen so, dass sich dort ihr Glaube bewährt. Und das heißt, dass sich mit Blick auf die Welt und die Mitmenschen das eigene Verhalten bewährt. Nämlich, dass sich dieser Glaube in guten Werken ausdrückt. Das ist der Blick auf die Welt. Und das ist die Freiheit des Christenmenschen, weil er sich nicht mehr um sich selber sorgt und bekümmert, ist er frei, für andere Menschen zu handeln, zu tun und zu denken. Die Freiheit eines Christenmenschen im Blick auf Gott und im Blick auf die Welt kommt zusammen in Jesus Christus. Und so sind wir, sagt Luther, gerechtfertigt durch Gott, Vers 6, und Sünder im Hinblick auf die Welt, das ist der Vers 10. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Freiheit des Christenmenschen. Wir können Gutes tun. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus schon geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Früher wart ihr gefangen, jetzt seid ihr lebendig, sagt Paulus. Interessant, dass Paulus in diesem Vers 2 sagt, ihr wart früher Gefangene, jetzt seid ihr lebendig. Er sagt nicht einfach, früher wart ihr gefangen, jetzt seid ihr frei. Man kann sich nämlich sehr frei fühlen und ist doch sehr gebunden. Aber wer wirklich frei ist, der lebt, der ist lebendig für Gott. Und Reformation ist deswegen ein dauernder, die Mission nicht ablösender Prozess, sondern Mission und Reformation gehen immer zusammen. Einen letzten Gedanken möchte ich noch gerne aufgreifen. Für Luther bleibt die Taufe des Anfangs beständige Aufforderung des Christen, sein neu geschenktes Leben zu ergreifen. Und da stellt sich ja für uns die Frage, wie leben wir dieses neue Leben? Und die Antwort des Verses 10 ist ganz einfach. Ihr seid in Christus dazu geschaffen, in eurem Leben die guten Werke zu tun, die Gott im Voraus für euch schon bereitet hat. Und auch dazu hat Martin Luther eine Schrift verfasst, nämlich die Schrift vom den Mönchsgelübden. Jetzt sagt ihr alle, ich bin doch kein Mönch. Aber diese Schrift ist sehr interessant, weil er darin eine Antwort gibt auf die Frage, die ja mancher von uns auch hat, wie gestaltet sich denn mein Leben, diese guten Werke im Voraus bereitet, damit ich die einfach tue? Wie laufe ich denn durchs Leben? Frage ich da irgendeinen Katalog ab, wie Leben mit Jesus Christus gestaltet und aussehen soll? Die Antwort von Martin Luther ist so. Er sagt, das Leben in der Gnade Gottes aus Glauben gerechtfertigt, dieses Leben steht nicht still und sagt, naja, jetzt habe ich es ja, mein Schärflein im Trockenen. Lass mal gucken, was die anderen so machen. Ich hab's geschafft. Ne? Nein, sagt Luther, Arme verschränken und sagen, na gut, was mit den anderen passiert? So nicht, sondern Glaube und Gnade, das führt nicht zum Stillstand des Christen, sondern zu seiner Bewegung. Und wenn wir lesen, so wie ihr früher ganz nach der Art dieser Welt gelebt habt, so lebt nun nach Christi Art, dann bedeutet dies, lebt euer ganz normales Leben mit den Möglichkeiten der Nachfolge, die euch dieses Leben bietet. Und jetzt Luthers Schrift von den Mönchsgelübden. In dieser Schrift legt er dar, dass die Mönchsgelübde, wie sie damals auch ja von ihm praktiziert wurden, der Schrift entgegenstehen. Und zwar deswegen, weil sie auf Werkgerechtigkeit beruhen. Aber Luther sagt, der Rückzug aus der Welt, damals das Kloster, widerspricht dem Auftrag des Christen, in dieser Welt zu sein und zu leben. Genau da, wo du stehst, sagt Luther, da verwirklicht sich dein Christenleben. Es verwirklicht sich in deinem Beruf, in deiner Familie, in deiner Schulklasse. Es bewirkt sich, wenn du in der U-Bahn fährst und wenn du an der Kasse stehst. Es bewirkt sich, wo immer du bist, denn du bist eine neue Kreatur in Christus. Du gehörst ihm so zu, dass, wo du bist, Christus ist. Das finde ich gewaltig, die Zeit der Predigt leicht leider nicht, darüber nachzudenken, wie es dies nun für uns bedeutet, dass wir in Christus sind und wo du bist als glaubender Mensch, begegnet dem Menschen in dir ein Abbild des Herrn. Dazu lädt uns Jesus Christus ein, unser Leben so mit ihm zu gestalten. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl eingeladen sind, dann ist das ein Stück unserer Reformation, der wir immer wieder bedürfen, nämlich dass wir in dieser Kraft Gottes unser alltägliches Leben gestalten dürfen. Abendmahl ist Verheißung für die nächste Woche.
Wir wollen jetzt gemeinsam Abendmahl feiern und wir werden das wieder so machen, dass ihr bitte durch die Außengänge an die beiden Tische kommt. Da wird Brot gereicht und der Wein gereicht. Wir werden im ersten Teil eine etwas besinnliche Zeit haben und werden dann nahtlos letztendlich in die Anbetungszeit übergehen. Zu Beginn lese ich die Einsetzungsworte aus Markus 14, 22 bis 24, natürlich nach Luther, und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen diesen, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut, das für viele vergossen wird. Amen.
Jesus Christus reicht dir das Brot dar und er sagt: Dies ist mein Leib, für dich gebrochen. So wahr du von diesem Brot isst, so wahr starb Jesus Christus für dich zur Vergebung deiner Sünden. Der gesegnete Kelch, für den wir Dank sagen, der ist die Gemeinschaft mit dem für uns vergossenen Blut unseres Herrn Jesus Christus. Christi Blut, für dich vergossen, so wahr du von diesem Kelch trinkst, so wahr verheißt er dir im Glauben ewiges Leben. Ein Brot ist es, darum sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle des einen Brotes teilhaftig sind. Amen. Wir danken Jesus Christus für seine Gaben. Herr Jesus Christus, als Gemeinde stehen wir vor dir und unsere Herzen sind dankbar berührt, weil wir verstehen und entdecken, dass du uns wirklich frei gemacht hast von aller Schuld, dass wir gerettet sind allein aus Gnade, ohne verdienstliche Werke. Aber weil wir auch erfassen, dass du uns befreit hast zu einem neuen Leben, deinen Geboten zu folgen und in dieser Welt Licht zu sein. Dazu hast du uns ermächtigt durch dein Opfer und durch den Heiligen Geist. Und so loben wir dich mit unserer Mahlfeier, lieber Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Die Form ist euch erläutert und ich bitte die Helfer des Mahltisches, nach vorne zu kommen. Thank you.
Thank you. Thank you. ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch, und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt, wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen mit dir in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu, doch dein Reich ist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du da, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in mir, dort am Kreuz, dort am Kreuz, dort am Kreuz. morning is falling, is falling. Mercy, it falls like the sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, oh, receive your mercy. Hey, oh, receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. Hey, oh, receive your mercy. It falls like the sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, it's falling. Mercy, it falls like the sweet spring rain. Mercy is falling all over me.
Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit für Gespräche, zum einen draußen bei einer Tasse Kaffee, zum anderen gibt es aber auch die Möglichkeit, hier unter den Palmen ja, für Anliegen zu beten, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die Zeit haben, wo man hingehen kann und wo man auch Dinge an Gott abgeben kann. Ich möchte Sie nochmal bitten, aufzustehen, denn wir wollen gemeinsam zum Abschluss des Gottesdienstes das Vaterunser beten und uns dann unter den Segen Gottes stellen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille
allen Brüdern und Schwestern wünsche ich den Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, dem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Gott in seiner Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, und schenke ihnen unvergängliches Leben. So segne euch der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.